Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Thema Gebet war bei mir unter dem Arbeitstitel Daniels Ritual. Ich wollte euch ein bisschen von Daniel erzählen. Und viele haben die Geschichte von der Löwengrube ja schon aus der Kinderbibel gehört. Aber das Wunder der Errettung aus der Löwengrube ist gar nicht heute Thema. Die Frage ist, wie komme ich in die Löwengrube? Ich möchte euch heute auf eine Erfahrungsreise zum Thema Gebet mitnehmen. Wir stehen mit beiden Beinen auf der Erde, aber Herz und Kopf, unser Denken ist oft im Himmel. Und diese Situation nennt Adam Frey Zwischenzeit. Und ich habe diese Zwischenzeit zum Thema der Predigten gemacht. Wie meistern wir diese Zeit? Und ein richtig gutes Mittel dazu, diese Distanz ein Stück zu überwinden, die Unterschiede auch in der Wahrnehmung zwischen Himmel und Erde zu überbrücken, die ist das Gebet. Das Gebet als Kommunikation zwischen Gott und mir. Und das soll das Thema heute sein in der Zwischenzeit. Aber fangen wir mit Daniel mal an. Daniel lebte im Exil in Babylon und war einer von drei Vizekönigen und herrschte über ein Drittel von 120 Regionalfürsten. Das muss ein cooler Job gewesen sein, Steuergelder eintreiben mit einer Buchhaltung von Hand. Entscheidungen treffen im Namen der Meder und Perser, Gesetze durchsetzen, Aufstände vermeiden. Daniel war mit Sicherheit ein erfolgreicher Geschäftsmann und auch ein knallharter Politiker. Es gab kein Tadel gegen ihn vom autokratischen König. Dieser Mann machte Karriere. Da musste man ihn ernst nehmen und ich glaube auch fürchten. Und das taten auch seine Konkurrenten. Der sollte ihnen nämlich vorgesetzt werden. Wenn man den stürzen wollte, dann brauchte man eine List. Und diese List war schnell gefunden. Sie zielte auf Daniels Gebetsverhalten, auf Daniels Routine. An Daniels Routine machten sie ihre List fest, darauf setzten sie. Und die sieht so aus. Im Text steht, dass Daniel jeden Tag dreimal gebetet hat. Und zwar nicht während des Autofahrens oder beim Abspülen, sondern in seinem Obergemach mit offenem Fenster nach Jerusalem. Und das Ganze vor Erfindung des Homeoffice. Das war zeitaufwendig, mehrfach am Tag. Und er war, wie gesagt, ein beschäftigter Mann. Der hat Überstunden gemacht. Denn so einfach geht das nicht, ein Lob von einem König zu bekommen. Und er nimmt sich die Zeit. Das ist Routine. Und das fällt auf. Ich denke, er war in der Zeit bestimmt schon 70 Jahre alt. Die Routine war nicht erst seit gestern. Und seine Widersacher sind sich sicher. Diese Routine hält er auch bei. Und so erwirken sie ein Gesetz mit Todesstrafe gegen Gebet. Nur noch mal so, ein Gesetz, das muss erdacht werden, das muss zum König gebracht werden, unterschrieben, verkündet werden, also so eine Art Grundgesetzänderung. Und diesen Aufwand, den betreibt man nur, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass Daniel morgen nicht was anderes tut. Dann wäre es ja umsonst gewesen. Wenn man sich sicher ist, dass er weiterhin betet, seine Routine weitermacht. Und das tut Daniel bis in die Löwengrube, um auf die Eingangsfrage zu antworten. Lassen wir uns hier austauchen ein bisschen aus der Geschichte und einfach mitnehmen, wie wichtig Daniel dieses Gebet ist. Lebensbestimmend wichtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne Gebet ging es für ihn nicht. Ohne Gebet verliere ich Gott. Ohne Gebet bricht die Verbindung ab. Aber wie ist unsere Erfahrung mit Gebet? Nun, wenn ich bete, habe ich in der Regel nach vielleicht einem Lobpreis, aber manchmal auch ohne Lobpreis, meine Anliegen, die ich Gott so vortrage. Haben wir ja gerade bei Anna auch gehört. Anliegen vielleicht für mich, Anliegen vielleicht für andere, im Moment auch viel für die ganze Welt. Und ich mache beim Gebet sehr unterschiedliche Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sind so gemischt, wie wir auch Erfahrungen in der Bibel finden. Und ich möchte ein paar davon beleuchten. Manchmal erfüllt mir Gott meine Wünsche schnell oder sogar ad hoc. Da gibt es auch in der Bibel sehr viele Beispiele. Im 1. Könige 18, Vers 36 folgende lesen wir, dass Elia auf dem Berg Karmel gegen die Baalspriester antritt. Er betet darum, dass Gott sich als der wahre Gott zeigt. Und wir lesen, da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer samt Holz, Steinen und Erde. Wow, in der Sekunde. Hiskia, ein König, lag todkrank im Bett und betet zu Gott um Heilung. Der Prophet Jesaja ist dabei und als der Prophet nach Hause geht, hat er noch nicht den Palasthof verlassen, da erhält er von Gott die Antwort. Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will dich gesund machen. Das lesen wir in 2. Könige 20. Hiskia lebt danach noch 15 Jahre. Manchmal erfüllt Gott auch sehr skurrile Wünsche. Josua, der bittet Gott während einer Schlacht, dass die Sonne stehen bleibt, damit Israel den Kampf in Ruhe zu Ende führen kann und es nicht dunkel wird. Josua 10, Vers 12, und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hat. Wofür man alles beten darf. In meinem Männerkreis habe ich mal gefragt, was macht er so? Und da hieß es gleich, also man darf ja für alles beten. Aber so, dass man Geld kriegt oder dass es einem gut geht, so richtig, das ist eigensinnig, da muss man aufpassen. Oder darf ich Sachen beten, wo ich gar nicht dran glaube? Also ich meine, der hat hier dafür gebetet, dass die Sonne stehen bleibt. Ich wäre ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht mal auf die Idee gekommen, ob ich mich getraut hätte, so eine Bitte auszusprechen. Auch Jesus hat im Neuen Testament an vielen Stellen sofort geheilt, ad hoc. Und auch von den Aposteln wird das berichtet. Und ich kann mich an eine Zeit im Hauskreis erinnern, an dem wir ein Gebetsbuch geschrieben haben, weil wir gar nicht mehr gemerkt haben, dass Gott bestimmte Gebete erfüllt hat. Man sitzt im Hauskreis, es ist was richtig wichtig und 14 Tage später trifft man sich und denkt schon gar nicht mehr dran. Wenn man da mal zurückblättert, denkt man, oh, Gott hat Wünsche erfüllt. Und manchmal habe ich so einen Eindruck, dass Gott mir Wünsche erfüllt, bevor ich sie ausgesprochen habe. Das ist aber leider nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gebetsleben. Es gibt auch eine andere Kategorie von Erfahrungen. Und auch da bin ich nicht alleine. Manchmal denke ich, Gott hört mich so richtig gar nicht. Da gibt es in der Bibel viele Beispiele, in denen betende Menschen scheinbar gar keine direkte Antwort erhalten von Gott. Hiob 30, Vers 20, ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, doch du achtest mich auf nicht. Und wer gerade gut zugehört hat, Hiob 30, da waren schon 29 Kapitel davor. Da hat er schon länger gewartet. Er betet intensiv zu Gott, aber eine Antwort bleibt auch. Auch die Psalmisten klagen oft über Gottes Schweigen. Gott, schweige doch nicht, bleib nicht so still und ruhig, oh Gott, lesen wir im Psalm 83. Oder in dem von Jesus zitierten Psalm 22, der Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Und es gibt viele Beispiele, wo Psalmisten diese Erfahrung ausdrücken, dass Gott anscheinend nicht reagiert, obwohl ich ihn als Beter anrufe. Der von Gott erwählte König Saul sucht nach seinen Vergehen Gottes Antwort. Und wir lesen 1. Samuel 28, und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete nicht, weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch die Propheten. Nach der Geburt von Ismael wartete Abraham 13 Jahre darauf, dass Gott wieder mit ihm sprach. Und auch Josef saß lange, lange im Gefängnis betend. Da ging gar nichts schnell. Und noch schwieriger wird es für mich, wenn ich daran denke, dass Gott auch manchmal ausdrücklich Nein sagt. In der Bibel gibt es mehrere Beispiele, in denen Menschen zu Gott beten, aber eine Ablehnung erhalten. Mose, er darf nicht in das verheißene Land. Er bittet in 5. Mose 3 mehrfach darum, in das Land zu gehen. Aber Gott verweigert ihm das, aufgrund seines Ungehorsams. Und Gott bleibt bei seiner Entscheidung, egal wie lange Mose betet. Er darf das Land nur von Ferne sehen. Und dabei habe ich so im Hinterkopf, dass Mose eigentlich der ist, der mit Gott ständig in Verbindung war. In 2. Samuel 12 lesen wir, dass David, König David, intensiv fastet und betet, damit sein Kind, das er mit Bathseba gezeugt hat, nicht stirbt. Gott lässt das Kind dennoch sterben. Und David akzeptiert das auch. Und hier wissen wir, dass Gott durchaus mit Vergebung unterwegs war. Das zweite Kind wird der wohl berühmteste König, König Salomo. Im 2. Korinther 12 lesen wir von einem Gebet von Paulus. Er bittet dreimal darum, dass Gott ihn von einem Dorn im Fleisch befreit. Wir wissen nicht, was das ist, vielleicht eine Epilepsie oder irgendein anderes Gebrechen. Aber Gott antwortet ihm: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in die Schwachen und kommt in Schwachheit zur Vollendung. Statt Heilung gibt Gott Paulus die Kraft zu leben. Und in Matthäus 26 lesen wir, dass Jesus betet: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und Gott gewährt auch ihm diese Bitte zu unserem Glück, zu unserer Erlösung nicht. Auch Jesus fügt sich da dem Willen und sagt: Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Diese Beispiele zeigen mir, dass ein Nein von Gott nicht bedeutet, dass er uns nicht hört oder nicht liebt, sondern dass sein Wille höher ist als unsere Wünsche. Er war, er ist und er wird der Souverän bleiben. Das müssen und dürfen wir akzeptieren. Ja, warum sage ich dürfen? Natürlich bitten wir um Anliegen, die uns auf dem Herz liegen. Aber vielleicht ist die Erfüllung gar nicht der Sinn des Beten. Stellt euch mal vor, alle Gebete auf Schalke würden erhöht werden. Nein, wie wäre es, wenn generell alles erhöht würde? Dann wäre Gott nicht ein Souverän. Er wäre nicht mehr mein Fels in der Brandung. Er wäre nicht meine Burg auf dem Berg. Auch nicht mein Schutzwall in schwierigen Zeiten. Vielleicht ist es ja mal gut nachzudenken, warum Gott eigentlich möchte, dass ich bete. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich im Buch 90 Minuten im Himmel von Don Pieper gelesen habe. Das ist eine überprüfte und wahre Geschichte. Dieser Don Pieper gerät am 18.01.1989 in einen für ihn tödlichen Unfall. Er wird von einem LKW überfahren. Die Sanitäter erklären ihn für tot und kümmern sich um die anderen Beteiligten des Unfalls. Für mich ist die Geschichte von Pastor Dirk Onnerecker interessant. Der kam zufällig vorbei und Gott drängte ihn, für diese Leiche zu beten. Er ist ausgestiegen, er ist in dieses kaputte Auto gekrabbelt und hat diese 90 Minuten für Don Pieper gebetet. Er hat das Buch danach geschrieben, also er ist wieder lebendig geworden. Und für mich ist das so komisch. Gott bittet jemanden, zu ihm, zu Gott zu beten, damit Gott was tun kann. Das passt nicht in unser Denken. Das ist für meinen logischen Kopf irgendwie nicht richtig. Und da machen mich auch so Bibelstellen wie Markus 6 oder Matthäus 13, in denen erzählt wird, dass Jesus in Nazareth nichts tun konnte, weil die Menschen nicht an ihn glaubten. Ist das nicht der Zimmermannssohn? Den kennen wir, kennen doch seine Geschwister. Diese Geschichten machen mich sehr nachdenklich. Der allmächtige Gott beschränkt sich wegen des Denkens von einigen Leuten in Nazareth an der Stelle. Unglaublich. Aber es kommt mehrfach in der Bibel vor. Ninive konnte nicht errettet werden, bevor nicht Jona da war. Und Gott hat da ordentlich vertun müssen, dass Jona hinkommt. Gott will dieses Gebet. Gott möchte, dass wir mit ihm in Kontakt bringen. Nicht um unsere Anliegen in Heilung umzusetzen, sondern erstmal auch um Kontakt aufzunehmen. Denn wir haben da ein sehr mächtiges Mittel von Gott in der Hand gegeben. Ich war im Herbst mit einer geschätzten Gemeindeschwester ein paar Tage in einem Wellnesskloster und wir haben viel über Gebet gesprochen, welche Macht wir Christen von Gott in die Hand genommen haben. Gebet, das bewirkt, weil sich unser Gott als Gott zeigen möchte. Gott möchte gebeten werden. Anfang März hatte ich das Privileg, unseren Seniorenbibelkreis zu besuchen. Kaum hatte ich da angefangen mit diesem Thema Gebet, vor allen Dingen, wenn Gott Nein sagt, da kam eine sehr lebhafte Diskussion hoch. Ich sage euch, es ist hocherstaunlich, was unsere Senioren alle schon im Gebet erlebt haben. Und damit meine ich nicht die Gebetserhörung in der Art von Heilung. Das auch, aber das war gar nicht das Wesentlichste. Sie berichteten von der Nähe Gottes, der Anwesenheit von Jesus während des Gebets, die erfahrene Veränderung ihres Denkens durch das Gebet, das Wohlfühlen während des Redens mit Gott, auch ohne, dass wir Gottes Stimme direkt hören. Und wenn ich bete, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass ich Sachen bete, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Gott wünscht sich diese Kommunikation mit uns. Und ich glaube, das ist Ausdruck seiner vorsorgenden Liebe. Denn er weiß doch eigentlich schon alles. Warum sollte ich es ihm denn nochmal erzählen? Und ich bin mir sicher, dass Gott sich das alles anhört. Ob ich um Geld bete, für mich, für andere, um Weltfrieden, ob ich meine Ängste vortrage, er hört sich dieses Gebet meinetwegen an. Denn, wie gesagt, Psalm 139, ob ich sitze oder gehe, liege oder stehe, Gott weiß es schon. Aber ich bin mir sicher, dass er es weiß. Ich lasse Dinge bei ihm, manchmal auch ohne es zu erzählen. Schon beim Lob am Anfang eines Gebetes werden Probleme relativ, werden Situationen anders. In meiner letzten Predigt habe ich von Verheißungen erzählt und richtig wichtig war mir eine, wo drin stand, dass Gott der Mächtige ist und bleibt. Und das erfahre ich häufig im Gebet. Wir haben es gerade zusammen gesungen. Ruhe und Gelassenheit ist eine Situation, die man im Gebet sehr häufig erhält. Und das, ob ich lobe oder ob ich stöhne. Jeden Tag in Ruhe mehrmals mit Gott zu reden, im Gebet zu sein, ist eine wunderbare Erfahrung. Wie Daniel haben auch Paulus und Silas so eine Gebetsroutine gehabt. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, dass Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und beten und loben. Also trotz Gefängnis. Ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, im Gefängnis zu loben. Aber Routine hilft, Gott zu loben. Sie bleiben dran, wie Anna dran geblieben ist. Denn selbst Ben, der ja noch schwer Nachhilfe im Glauben braucht, merkt irgendwie, dass da mehr ist als Worte. Irgendetwas ist anders, wenn ein Gebet den Tag unterbricht oder anreichert. Irgendwie merke ich dann, dass diese zwei nicht getrennten Welten, Himmel und Erde, zusammenkommen. Dass ich meine himmlischen Augen öffne, um Gottes Wirken überhaupt wahrzunehmen. Und oft habe ich schon gedacht, dass Gott viel wirkt, aber ich merke es gar nicht. Und deswegen glaube ich vielleicht nur, dass Gott mich nicht sieht. Vielleicht schweigt Gott ja auch gar nicht. Wir sehen nur sein Wirken nicht. Mose, als der nach seinem Erlebnis am Dornbusch anfing, Gottes Plan öffentlich zu machen, da war Gott schon 80 Jahre beschäftigt, seit dem Schilfkörbchen. Seit dem Schilfkörbchen war Gott am Werk, um die Israeliten zu befreien. Das waren Jahrzehnte, in denen Israeliten noch gebetet haben. Und es passierte gar nichts. Sie haben noch gar nichts gesehen. Und da werden manche bis zu ihrem Tod gebetet haben. Ja, es wird deutlich, es geht gar nicht um die vordergründlichen Wünsche. Das Beten für das Wohlergehen von Angehörigen ist vielleicht manchmal nur ein gutes Mittel, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Gott will uns sowieso Gutes tun. Da kommen ihm unsere Wünsche gerade recht. Wie oft haben unsere Kinder, als sie noch klein waren, bei Geschenken oder bei Ausflügen gesagt, boah, das hatte ich mir eigentlich sowieso gewünscht. Gott wartet auf unsere Wünsche. Denn im Gebet kann er die Gelegenheit wahrnehmen, uns auf sein Wirken aufmerksam zu machen. Vielleicht sehen wir dann die Fäden, an denen Gott zieht. Wir begreifen, dass es so viele Zufälle, wie wir in unserem Leben erleben, gar nicht geben kann. Dass es vielleicht gar keine Zufälle sind. Meine Mutter hatte lange eine Karte in der Küche hängen. Darauf stand, Zufall ist, wenn Gott nicht selber unterschrieben hat. Heute denke ich oft, ich sehe diese Unterschrift gar nicht. Die sehe ich im Gebet. Und das verändert mich. Durch das Gebet werde ich aufmerksam. Ich werde gottsuchend in meinem Leben. Und da fängt das an. Schon beim Lobpreis. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehe ich in deinem Licht. Da sind Prioritäten gesetzt. Da ist so vieles, was mir so wichtig ist, in meinem Kopf ad hoc nur noch Prio 2 oder eigentlich Prio 87b. Mein Denken ändert sich. Das Gebet verändert mich. Ben bringt plötzlich den Gott in die Realität. Anna soll die Pflanzen gießen. Ben erkennt und verändert sich. Ein kleiner Anfang. Denn Gebet hat immer Auswirkungen. Auf mich, auf andere, aber immer. Wie hat es Anna gesagt? Ich bete um etwas, das wirklich zählt. Zum Beispiel, dass du endlich an das Gebet glaubst. Das erinnert mich an den Satz des Vaters eines besessenen Jungen, der zu Jesus spricht. Und wir lesen das in Markus 9. Glaube, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er bittet Jesus um die Hilfe, trotz seines schwachen oder unvollkommenen Glaubens. Das ist ein starkes Gebet. Das soll mich verändern. Ich lasse es zu. Ich wünsche es, dass das Gebet mich verändert. Gottes Augen, mit denen möchte ich die Welt sehen. Vom Himmel aus, in dieser Zwischenzeit. Herr, im Glanz deiner Majestät und in deinem Licht, mache mich stark hier auf der Erde und hilf meinem Kleinglauben. Amen. Wir wollen zusammen jetzt nochmal eine Zeit haben, in der wir beten können. Und Greta wird das Gebet beenden.